Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Wussten Sie schon, es hat in der ganzen Geschichte nicht eine Frau gegeben, die komponieren konnte. Aber das darf man natürlich nicht sagen. Ja, Cancel Culture, die gab es auch schon 1992. Marcel Reich-Ranicki hat sich damals beschwert im NDR, dass man ja nicht laut sagen dürfe, dass Frauen nicht komponieren können. Er hat es natürlich trotzdem getan, ziemlich laut sogar. Und dieser Mitschnitt, man kann ihn bei YouTube sehen, ist unfassbar lustig aus heutiger Sicht. Damals hätte ich als Komponistin wahrscheinlich geheult oder geschrien, je nach Stimmung. Allein dieses Video zeigt, früher war nicht alles besser, schon gar nicht für Komponistinnen. Und von denen gab es mehr, als es uns die gängigen Konzertprogramme glauben machen. 250 Porträts von Komponistinnen sind jetzt nachzulesen in einem Buch. Der Musikwissenschaftler, Komponist und Autor Arno Lücker hat diese Porträts geschrieben und war vor der Sendung bei uns im Studio. 250 Frauen und alle konnten komponieren. Ist denn das die Möglichkeit? Sind Sie sich sicher?
Ja, offensichtlich ja. Es gibt Aufnahmen mit diesen Komponistinnen. Es sind auch gar nicht nur Musikwerke, es ist auch zum Beispiel ein Werk dabei, wo ein Klavier verbrannt wird. Aber das ist immerhin eine musikalische Anweisung. Ja.
Nach der Lektüre hat man den Eindruck, um Komponieren überhaupt möglich zu machen. Für Frauen braucht es vor allem Unabhängigkeit. Die Luxusvariante war natürlich keine Familie, keine Kinder und Geld. Sie nicken? Liegt
ja
da richtig?
Es gibt einige Komponistinnen, die dann ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern hatten. Und die Eltern haben sozusagen, heute würde man sagen, das Management übernommen. Ja, also bildeten zu Hause so etwas wie eine Agentur und haben der Komponistin, meistens auch Pianistin oder Sängerin oder so, den Rücken freigehalten. Und da gibt es auch ganz glückliche Geschichten, denn wenn wir über auch Komponistinnen reden, ist es ja häufig so, dass das so ein Leidensweg ist. Das mögen wir in Deutschland so gerne, ne? Chopin, der dann früh stirbt und so unglücklich war. Und natürlich gibt es auch traurige Storys um Komponistinnen. Aber ich habe ganz bewusst auch wirklich so Kapitel geschrieben über Komponistinnen, die ein ganz tolles Leben hatten, fast sorgenfrei, die sich frei entfalten konnten. Und das dann auch teilweise schon Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts, ne? Weil ich diese Schwarz-Weiß-Malerei dann so stimmungsmäßig nicht mag und auch gerne so Hoffnung und positive Ausstrahlung so sowas vermittle dann. Ne?
Also zum Beispiel Mariana von Martinez, die hatte eben genau das, keine Familie, keine Kinder, sehr viel Geld, wurde unterstützt und wurde als erste Frau überhaupt in die Musikalische Akademie in Bologna aufgenommen, eine Freundin von Mozart. Unglaubliches Leben.
Genau, zu dieser Zeit, ne? Also ja. Irgendwie Ende des 18. Jahrhunderts, super. Ja.
Wurde immerhin jetzt ein Stück bei den Berliner Philharmonikern gespielt von ihr. Schwarz-Weiß, Sie haben es gerade schon gesagt, deshalb auch so viele komponierende Nonnen.
Ja, die waren sicherlich irgendwie in Kindertagen, Jugendtagen auffällig geworden. Ich stelle mir das immer vor, dass die im Gottesdienst sitzen mit ihrer norditalienischen Familie und irgendwie besonders auf die Kirchenmusik reagieren, vielleicht die Choräle besonders schön mitsingen. Und dann haben sich Familien sicherlich gedacht, okay, was machen wir jetzt? Also die singt so schön und dann kommt vielleicht noch ein Instrument dazu, vielleicht Geige. Es gibt ja die große Geigentradition im Norditalien mit den ganzen Cremoneser Geigen und so. Und wenn dann zum Beispiel schon eine Tante im Kloster war und da offenbar glücklich war, dann wurde geschaut, wie können wir das machen? Und teilweise wurde das dann fast so wie so ein Familienerbe übergeben, also dass die Tante oder Großtante schon im Kloster war und dann wurde die 12, 13, 14, 15-jährige Maria oder wie sie auch immer hießen, dann auch dahin geschickt. Ja, und komponierten dann Musik für das ganze Kloster und darüber hinaus. Und es ist interessant, diese Musik ist auch meistens deswegen nur überliefert, weil die so gut komponiert haben müssen, dass ältere Herren die dann in so Anthologien mit übernommen haben. Ne? Nur daher wissen wir das auch, dass die dann mit Namen auch genannt wurden. Denn sowas verschwiegt man natürlich gerne auch. Ne? Eine Frau, die komponiert, nicht so gerne gesehen. Bis ja weit ins 19. Jahrhundert, bis oder im 20. Jahrhundert, Melanie Bonny, tolle Komponistin aus Frankreich, hat sich dann Mel Bonny, ne? Weil Mel war so ein bisschen genderneutraler und hat dann gehofft, dass sie mehr
und
Aufträge
nicht
bekommt.
Sofort
richtig,
einordnen.
Ja.
Gab es eigentlich Epochen, in denen es für Frauen einfacher war zu komponieren oder hing das tatsächlich von den individuellen Lebensumständen ab?
Also dass jetzt gerade in Italien so bis ins 18. Jahrhundert alles Nonnen waren, spricht eher dafür, dass es in konservativen Ländern eher nicht so schnell gedeiht, das freie Ausleben einer Frau künstlerisch. Also ich würde sagen, heute ist es schon viel besser geworden. Die Kompositionsklassen bestehen inzwischen an deutschen Musikhochschulen überwiegend aus Frauen oder Menschen, die sich als Frauen definieren. Da kommt also viel nach und also vieles unserer Gesellschaft und Politik und weltweit läuft ja gerade so nicht so toll. Aber da kommt viel nach und das wird alles viel selbstverständlicher und wird implementiert in den Alltag der kulturellen Wahrnehmung. So.
In Ihrem Vorwort habe ich gelesen, dass Frauen weniger auf kompositionsästhetische Standards geben oder gegeben haben. Warum? Ist der Ruf erst ruiniert? Schreibt es sich ganz ungeniert?
Ja, mir wurde mal vorgeworfen jetzt in der Rezeption des Buches, dass ich Gender-Klischees eher vergrößere. Das war sicherlich nicht böse gemeint, auch nicht von mir.
Also sozusagen die weibliche Handschrift durch die Hintertür, ja?
Genau, und ich sage das als Mann. Ich will ja eigentlich nur diese Künstlerin hochleben lassen, will aber jetzt auch kein künstlerisches Mansplaining da begehen. Ich habe für mich festgestellt, dass es unter komponierenden Frauen, soll man übrigens auch nicht sagen, weil es die Selbstverständlichkeit dieser Tätigkeit nicht transportiert, aber okay, dass die eher nicht so vertrauen auf die Regeln ihrer Zeit. Also zum Beispiel wie Bruckner, ne? Wenn der mal so ein Thema am Start hatte in der Flöte, das hat er dann gerne so durch den Wolf gerödelt. Und bei Frauen habe ich, also es gibt einige Werke, gerade so Anfang des 20. Jahrhunderts, wo sich farblich, farbenfroh, instrumentatorisch einfach sehr schnell was ändert. Das war für mich so eine ganz subjektive Beobachtung, die ich vielleicht auch in meiner Euphorie etwas vergrößert habe, aber gibt Schlimmeres. Ne?
Ja, ist ja ein interessanter Gedanke. Vielleicht wurden die Werke auch deswegen abgelehnt oder misstrauisch beäugt?
Das kann auch sein. Ich glaube aber tatsächlich, das geht mir ja bis heute so, dass allein der Fakt, dass eine Frau komponiert, schon eigentlich als Skandal beziehungsweise als etwas Irritierendes, hier nicht hergehörendes verstanden wird. Ich glaube, das ist die Musik. Die Musik wurde meistens gar nicht angehört und deswegen ja auch dieses Buch. Ich habe mir diesen Job ja selber gegeben, indem ich diese erst ja Online-Serie begonnen habe, indem ich gesagt habe, ich möchte mich damit konfrontieren, ich möchte endlich mehr lernen und dann am liebsten drüber schreiben, damit sich das für mich auch irgendwie so auswirkt und ich auch so jobmäßig beschäftigt bin.
250 Porträts, das ist natürlich eine Menge und es sind wahrscheinlich auch nicht nur vergessene und verkannte Genies darunter, also doch auch Quantität statt immer nur Qualität?
Genau, es sind nicht nur vergessene Komponistinnen. Es ist ja durchaus eine hohe Zahl, 250. Und ich habe zum Beispiel Hildegard von Bingen, die habe ich mir ganz lange aufgespart. Denn die kommt aus einem Jahrhundert, was so musikwissenschaftlich nicht mein Spezialgebiet ist. Also so wirklich so hoch, fast frühes Mittelalter. Und da wollte ich mich wirklich reinarbeiten. Da habe ich dann wirklich mir auch 3-4 Bücher bestellt und habe die durchgewälzt, um sozusagen so einen Durchschnitt der Meinungen über sie zu bilden für mich. Und auch Clara Schumann, Fanny Hensel, Adriana Hölzky, also auch noch viele lebende Komponistinnen sind fast alle dabei, weil man auch so diese Geschichten nebeneinander stellen kann. Und deshalb habe ich mich auch gegen eine Chronologie entschieden. Dann wäre es so hintereinander gekommen. 1876 wurde die geboren und die ein paar Häuser weiter, sehr ähnliche Familiengeschichte, auch 1876, hat auch bei so und so studiert. Ne? Dann wäre es so repetitiv geworden und ich rufe dazu auf, das eigentlich wie einen Roman zu lesen. Das geht tatsächlich, das. Und dann wiederholt sich nicht so viel. Und Cassia, 8. Jahrhundert und so weiter, die kommt dann so mittendrin. Und Hildegard von Bingen ganz zum Schluss.
Beendet, genau.
Genau.
Beendet das Buch. Frauen schreiben Musikgeschichte. Das ist ja der Untertitel ihres Buches. Und da habe ich mich gefragt, hätte die Musikgeschichte ohne Komponistin so anders ausgesehen? Also hätte es da keinen Beethoven, keinen Brahms, keinen Wagner, keine Zwölftönigkeit, serielle Musik, hätte es das alles nicht gegeben? Oder wie hätte die Musikgeschichte ausgesehen ohne Komponistin?
Naja, so wie sie ausgesehen hat bisher, ne? Also muss man ja ganz klar so sagen. Ich vergleiche ja auch die Musik, die ich dann beschreibe, immer mit dem, was ich so weiß. Und da ist natürlich so viel Debussy, Brahms und Bruckner dabei. Gibt auch ein paar Komponisten, wo ich sage, das klingt ein bisschen nach Galina Ustwolska, ja, also wo ich auch meine Frau sozusagen als Maßstab nehmen kann. Ich glaube schon, dass es anders gelaufen wäre. Aber wie gesagt, man muss Gender-Klischees auch nicht immer vergrößern. Viele Komponistinnen haben tatsächlich so im Stil ihrer Zeit komponiert. Und bei manchen fand ich dann einfach die Lebensgeschichte besonders interessant. Auch wenn die dann vielleicht Musik geschrieben haben, die jetzt so den Karl Dahlhausschen Adorno-Fortschrittspostulaten so nicht gehorchen. Aber das muss es ja
haben
auch nicht.
Ja, auch nicht
immer.
Alle Männer, muss man ja auch mal sagen.
Nee, überhaupt nicht.
Ne? Im Gegenteil, da gab es ja auch die Dittersdorfs und sonst.
Ja, oder manche Männer, die als fortschrittlich galten oder ihre Partituren sehr, sehr differenziert überall noch was hingeschrieben haben. Schätzt man ja auch jetzt nicht so in der Breite. Ich sage nur Max Reger irgendwie, ja, cool, tolle Orgelkomposition, aber viel zu dicht. An jeder Stelle muss noch irgendwie ein Fagott rein. Also bitte.
In einem Takt durch den ganzen Quintenzirkel. Ja,
ja, genau. Wer hört sich das an?
Wunderbar, in Ihrem Buch sind die Musikbeschreibungen tatsächlich, also großes Kompliment. Gab es eigentlich genug Aufnahmen oder Partituren, dass sie sich von allen Komponistinnen ein Bild machen konnten?
Das war die Voraussetzung, dass ich jeweils ein Kapitel einer Komponistin widme. Ich musste ja selber irgendwie Material haben und da habe ich dann ein großes Musikvideoportal genommen und habe da geguckt, da ist tatsächlich ziemlich viel, auch teilweise mit mitlaufenden Noten, wo man wirklich so schauen kann, ne, das finden wir MusikwissenschaftlerInnen ganz toll, wenn man auch noch sehen kann, was die Partitur tatsächlich davon vorgesehen hat, was Interpretin XY spielt. Es gibt auch ganze Kanäle, die nur Frauen, also KomponistInnen gewidmet sind. Das sind teilweise auch sehr alte Aufnahmen, meistens auch so die Uraufführungsmitschnitte, teilweise mit echt furchtbaren Orchestern irgendwo aus Tasmanien. Aber es war die Voraussetzung, dass man es auch wirklich hören kann. Bei zwei Komponistinnen allerdings habe ich gesagt, die möchte ich unbedingt porträtieren. Eine israelische Komponistin, die vor ein paar Jahren eben 100 geworden wäre und deswegen der damals aktuelle Artikel. Da habe ich einfach aufgerufen dazu, diese Partituren, die es gibt, ja mal sich anzuschauen, um dann vielleicht mal eine CD, also oder ein Album, wie man heute sagt, draus zu machen. Also es steckt auch so ein bisschen Potenzial für die Zukunft da drinne, einfach machen und entdeckt das doch mal und spielt das doch mal, denn es gibt noch gar nichts auf dem Markt. Ne?
Korrigieren Sie mich bitte, wenn ich falsch liege, aber jetzt abgesehen vom späten 20. Jahrhundert oder jetzt 21. Jahrhundert, ist es ja weniger die große sinfonische Form oder die große Besetzung, sondern eher die kleinen Formen, Kammermusik, Lied, die Komponistinnen hervorgebracht haben. Ist es da nicht zwangsläufig schwierig, sie in die Opern, in die Konzerthäuser zu bringen, außerhalb jetzt der Kammermusik rein?
Also bei Symphonik würde ich Ihnen recht geben. Da gibt es aber natürlich auch also fantastisches. Doja Pejacevic, die Symphonie, die sie geschrieben hat, ist so fantastisch. Wurde auch schon vom Gewandhausorchester und so gespielt und alle Leute so, oh mein Gott, ist das gute Musik so. Aber tatsächlich, weil im 19. Jahrhundert viele Komponistinnen eigentlich in Anführungsstrichen Sängerinnen waren, haben die tatsächlich so viele Liedzyklen komponiert. Juliane Reichert, Josephine Lang und so weiter. Aber ich meine, das ist ja auch durchaus eine Chance, weil große Konzerthäuser, die haben meistens auch eine Liedreihe oder eine Kammermusikreihe. Und es gibt genug Symphonik, gerade dann im amerikanischen Bereich. Auch die Amerikanerinnen lieben den großen Breitband-Sound Hollywoods. Und da gibt es eine Menge Material. Da kann man sich dann ja bedienen und sagen, wenn wir Komponistinnen Konzerte dann machen, dass wir nach der Pause diese eher affirmative Hollywood-Sinfonie programmieren und vor der Pause dann vielleicht was Kleineres. Aber ich meine, das ist doch von der Zugänglichkeit ganz toll, dass es ganz, ganz viele Klavierstücke gibt, Klaviertrios, Streichquartette von wahnsinnig tollen Schwedinnen und eben Lieder, wo noch so eine lyrische Ebene dazu kommt, wo vielleicht sogar eine Dichterin den Text geliefert hat. Oder es gibt eine tolle Heine-Vertonung von einer Frau, die diese heinische Ironie vielleicht mal ganz anders versteht. Vielleicht weiblicher, ne? Keine Gender-Klischees vergrößern. Aber das ist ja eine große Chance für die VeranstalterInnen da draußen, das zu programmieren. Dann muss es auch nicht die Symphonie sein, weil man da auch erst schauen muss, wo bekommen wir überhaupt das Orchestermaterial her und so weiter, ne?
250 Komponistinnen. Frauen schreiben Musikgeschichte. So heißt das Buch von Arno Lücker, erschienen in der anderen Bibliothek im Aufbau Verlag. Herr Lücker, vielen Dank, dass Sie da waren, Zeit für uns gefunden haben.
Ich danke.